I feel delighted. Yesterday, I was invited to a swell affair. All the movie stars were there. Oh, what fun!
Und damit herzlich willkommen zur Folge 6 von Ungeschrieben, Umgeschrieben, der Podcast, der Geschichte schreibt oder Geschichten neu schreibt. Ich glaube, so war's.
Nein, Geschichten schreibt nicht. Geschichte schreibt.
Nee. Ja. Ach, verdammt. Ich lern's, beim nächsten Mal kann ich's.
Weißt du, die erste Mal hast du es richtig gemacht und jetzt, ja, wo wir schon tief in der Staffel sind.
Ja, dann wissen die Leute wissen ja, was ich sagen will. Das reicht. Ich bin wie immer nicht alleine. Ich habe eine wundervolle Sap bei mir.
Ja, hi.
Und einen wundervollen Manuel.
Hi.
Im Gegensatz zu den nicht so wundervollen Saps und Manuels, die da auch noch gibt, bestimmt.
Oha.
Heute haben wir eine ganz tolle Folge. Folge 6, erstmal die letzte Folge vor unserer Auswertungsfolge. Das heißt, in 2 Wochen kriegt ihr dann zu hören, wer hat die ersten 6 Filme besser geschrieben. Ihr konntet oder könnt auch jetzt abstimmen. Wenn ihr diese Folge hört, könnt ihr schon nicht mehr über letzte Woche abstimmen. Über die letzte Folge abstimmen. Das heißt, ab sofort könnt ihr über diese Folge hier abstimmen. 2 Wochen lang. Ne? Nur, dass ihr Bescheid wisst. Vergesst es nicht. Unumgeschrieben.de. Und zwar hat Sap die freie Themenwahl mit folgendem Thema eröffnet.
Bitte. Ja, das Zugunglück von Eschede habe ich mir ausgesucht.
Ja, was hast du geschrieben? Eine Komödie, oder?
Nee, eher nicht.
Nein, natürlich nicht. Natürlich nicht. Haben wir beide nicht. Wer gar nicht weiß, worum es geht, kurze Zusammenfassung, wenn du möchtest, kannst du gerne.
Genau, das Zugunglück von Eschede ist das, ich glaube, sogar weltweit schlimmste Unglück eines ICEs, was so passiert ist, genau. Da ist halt, ich glaube, mit Tempo 200 circa ein ICE entgleist und es gab sehr viele Verletzte und Tote. Genau, und das alles kurz vor Hannover in Eschede, genau.
In Niedersachsen, genau. Nein, also weltweit ist es nicht. Deutschland ist das schwerste Zugunglück von Deutschland. Tatsächlich in Anführungszeichen nur. Es gibt noch sehr, sehr viel krassere. In Sri Lanka gab es zum Beispiel irgendwie einen Unfall mit 1700 Toten und ja. So. Also,
ich meine, eines ICEs weltweit, glaube ich.
Ja, ja, ICE fährt ja aber auch nur in Deutschland.
Okay. Ja, dann hast du schon recht mit weltweit, ne?
Dann technisch gesehen, ja. Nein, aber ist ja auch völlig egal. Auf jeden Fall ein sehr, sehr schwerer Unfall, der halt auch wirklich den deutschen Zugverkehr da sehr, sehr beeinflusst hat und auch so den ganzen Umgang mit den ganzen sehr stark verändert hat und sehr viel Einfluss auch heute noch hat. Und wir durften Filme dazu schreiben. Darf ich fragen, wie kamst du denn da drauf?
Das ist eine gute Frage. Das kann ich dir gar nicht so beantworten. Bei mir ist oft so, dass Dinge, die schlimm waren, die in meiner Kind- oder Jugendzeit passiert sind, die ich da noch gar nicht so fassen konnte von der Tragweite. Und ich mich damit später, auch mit 9/11 und so, später nochmal befasse und dann erst merke, wie schlimm das damals gewesen ist, weil als Kind ich einfach diese Tragweite des Geschehens gar nicht greifen konnte, beziehungsweise hat man sich da ja auch gar nicht so mit beschäftigt. Das war, glaube ich, so der ausschlaggebende Punkt, warum ich mich dafür entschieden habe.
Ja. Ich habe halt die ganze Zeit schon befürchtet, du hast da irgendwie persönliche irgendwie.
Mm-mm.
Aber nein, du hast da keinen irgendwie, okay.
Mm-mm.
Ja, Manuel, hast du da irgendwie Erinnerungen dran oder?
Nicht wirklich, nein. Als Sab das jetzt vorgeschlagen habe, dachte ich mir, okay, lässt du dich mal überraschen, was da jetzt hinter ist. Weil ich wusste davon jetzt so direkt nichts. Ich meine, klar, Zugunglück sagt schon, dass es um ein Zugunglück ging.
Danke.
Besonders viel habe ich jetzt aber sonst
nein.
dazu nicht mehr gehabt.
Okay.
Von daher bin ich mal vor allem gespannt, was ihr da rausgemacht habt, wie ihr das interpretiert habt auch.
Ich bin auch sehr, sehr gespannt. Ich glaube, wir werden uns deutlichst unterscheiden dieses Mal. Ja, was soll ich groß drum herum reden? Sab darf anfangen. Mhm. Go for it.
Okay.
Ach so, vielleicht noch eine kleine Triggerwarnung. Es gibt schwer Verletzte, es gibt Kinder, es gibt Tote. Wer sowas jetzt irgendwie bei dem sowas auslöst irgendwie oder so, der sollte vielleicht diese Folge überspringen. Ist halt einfach kein schönes Thema. Nächste Staffel machen wir leichtere Themen. Hitler oder so. Gut.
Okay.
Okay, Matze, alles klar.
Ich starte jetzt. Wir sehen Hamburg aus der Vogelperspektive. Die Kamera fliegt in die Stadt rein. Es ist früh am Montagmorgen des 1. Juni 1998. Hendrik, gespielt von Moritz Bleibtreu, schlendert vom Hauptbahnhof Hamburg zu seiner Wohnung. Er kommt gerade von seiner Arbeit und trägt noch seine Uniform. Hendrik ist Zugführer bei der Deutschen Bahn. 2 Tage hat er jetzt frei. Er betritt seine Wohnung, die er mit seiner Frau Sabine, gespielt von Jessica Schwarz, und seinen beiden Kindern Julian und Emma teilt. Julian ist 3 Jahre alt und Emma feiert in 2 Tagen ihren 1. Geburtstag. Hendrik wird von seiner Frau flüchtig begrüßt. Sabine bereitet gerade das Frühstück für Julian vor, während sie die schreiende Emma auf dem Arm hat. Hendrik zieht sich seine Jacke und Schuhe aus, geht in die Küche und nimmt seiner Frau die kleine Emma ab. Sofort wird das kleine Mädchen ruhig und freut sich, bei ihrem Papa auf dem Arm zu sein. Sabine ist sichtlich genervt. Sie fragt Hendrik: Und, konntest du mit deinen Kollegen die Schicht am 3. Juni tauschen? Hendrik schüttelt nur den Kopf. Sabine stöhnt laut auf und sagt: Also wirst du mal wieder den Geburtstag deines Kindes verpassen. Manchmal fühle ich mich wie eine alleinerziehende Mutter. So kann das nicht weitergehen, Hendrik. Ja, ich weiß, du musst arbeiten und Geld verdienen. Aber du hast dich auch dazu entschieden, eine Familie zu gründen. Und wir haben vor 2 Jahren schon darüber geredet, dass du dir einen Job suchst, wo du nicht ständig von uns getrennt bist. Und was hast du dahingehend unternommen? Genau, gar nichts. Ich kann das nicht mehr lange. Wenn das so weitergeht, verpasst du die ersten Schritte deiner Tochter. Vielleicht den ersten Tag, wenn Julian in die Schule kommt. Abgesehen von den Feiertagen, an denen du auch nur sporadisch da bist. Mensch, Hendrik, du hast Kinder, du hast mich, wir sind eine Familie. Fang endlich an, Prioritäten zu setzen. Hendrik sah seine Frau traurig an. Früher war sie mal das blühende Leben gewesen. War spontan, immer gut gelaunt und bei jedem Menschen, die sie kennenlernten, sofort beliebt. Jetzt steht sie da, in Jogginghose, einem viel zu großen, verwaschenen T-Shirt, die strähnigen Haare zu einem lieblosen Dutt gebunden. Und ihre Augenringe zeugten von dem wenigen Schlaf, den sie bekam, seit die Kinder da sind. Er versuchte, seine Frau zu beschwichtigen und sagte: Schatz, lass uns doch bitte jetzt nicht streiten. Nicht vor den Kindern. Wir setzen uns heute Abend in Ruhe zusammen und besprechen nochmal unsere Optionen und Möglichkeiten, okay? Sabine schnaubte nur und nickte. Dann setzte sie sich zu Julian an den Frühstückstisch und aß mit ihm gemeinsam Brot. Hendrik machte Emma eine neue Windel und zog ihr eine leichte Sommerjacke über und verließ mit ihr die Wohnung. Er war gerade mal 10 Minuten zu Hause und hatte jetzt schon das Gefühl, dass er hier raus muss. Er ging durchs Treppenhaus, nahm den Buggy, der unten im Flur stand, setzte seine Tochter rein und machte sich auf dem Weg zum nahegelegenen Spielplatz. Dort setzte er sich auf eine Bank. Emma war auf dem kurzen Stück im Buggy eingeschlafen. Er sah Mütter, die unbeschwert mit ihren Kindern spielten. Er würde so gerne etwas an seiner Situation ändern, um seine Frau zu entlasten, damit auch sie so unbeschwert leben könnte. Aber er war schon immer derjenige, der lieber alles so lässt, wie es ist, als sich in neue Abenteuer zu stürzen. Dann sehen wir Sabine, die Wohnung aufräumt, während Julian im Wohnzimmer mit seinen Holzautos spielt. Beim Aufräumen einer Schublade fällt ihr ein Bild von Hendrik und ihr aus glücklichen Tagen in die Hände. Sofort bricht sie in Tränen aus. Heute Abend wird sie mit ihrem Mann reden und ihm klarmachen, wie wichtig es ist, dass die beiden an einem Strang ziehen müssen. Es ist Abend. Hendrik und Sabine bringen ihre Kinder ins Bett. Dann setzen sie sich gemeinsam ins Wohnzimmer. Sabine schüttet sich ein Glas Wein ein. Hendrik öffnet sich eine Flasche Bier. Hendrik setzt zum Gespräch an. Ich werde am Mittwoch noch diese eine Fahrt machen und dann werde ich mit meinem Chef reden, ob ich nur noch Regionalfahrten machen kann. Dann hätte ich einen geregelteren Arbeitsalltag und wäre auch mehr zu Hause. Allerdings hätten wir dann auch weniger Geld zur Verfügung. Sabine nickte. Wenn wir nicht bald was an unserer Situation ändern, dann werde ich mit den Kindern vorübergehend zu meinen Eltern ziehen. Und das sage ich dir, damit du weißt, wie ernst es ist. Hendrik, du musst es endlich mal schaffen, für deine Interessen einzustehen. Sabine trinkt ihr Glas in einem Zug aus und geht ins Badezimmer, um sich fertig zu machen für die Nacht. Hendrik bleibt allein im Wohnzimmer zurück. Der nächste Morgen. Hendrik hat für seine Familie das Frühstück vorbereitet. Er hat frischen Kaffee gekocht, für die Kinder Kakao angerührt und war beim Bäcker Brötchen holen. Sabine kommt mit der kleinen Emma auf den Arm in die Küche und gibt ihren Mann einen leichten Kuss auf die Wange. Julian steht völlig verschlafen im Türrahmen. Die Familie setzt sich an den Küchentisch und isst gemeinsam. Hendrik ergreift das Wort. Ich muss gleich nochmal weg. Ich muss mit meinem Vorgesetzten sprechen, damit ich das klären kann mit meiner Arbeit. Sabine nickt. Oft schon wollte Hendrik was klären, aber nie ist dabei was rausgekommen. Hendrik zieht sich also nach dem Frühstück seine Schuhe an und verlässt die Wohnung. Wir befinden uns jetzt in einem Büro der Deutschen Bahn. Hendrik erklärt seinem Vorgesetzten die Situation und dass sich schnell was daran ändern müsse. Sein Vorgesetzter nickt und sagt, okay, Hendrik, das kann ich verstehen. Es ist natürlich ein Verlust für uns, wenn wir dich auf den langen Strecken verlieren. Aber wenn es deine Entscheidung ist, dann werde ich sehen, was ich machen kann. Hendrik ist froh und erstaunt zugleich. So einfach hatte er sich das nicht vorgestellt. Zufälle gibt's, sagte sein Vorgesetzter. Ich kann dir ein Angebot machen, Hendrik. Du fährst heute Abend mit dem Zug nach München runter. Von München aus soll morgen ein ICE bis Hamburg hochfahren. Der Kollege, der diese Fahrt machen sollte, hat sich gerade krank gemeldet. Mach noch diese letzte Langstreckenfahrt morgen früh und ich werde dich dann ab übermorgen nur noch in den Regionalzügen einsetzen. Hendrik nickte. Er schüttelte seinem Vorgesetzten die Hand und verlässt glücklich das Büro. Als er seine Wohnung betritt, hängt Sabine im Wohnzimmer gerade Wäsche auf. Als Hendrik den Raum betritt, hebt sie den Kopf und schaut ihren Mann erwartungsvoll an. Und? Fragt sie. Hendrik ist ganz aufgeregt, seiner Frau von den Neuigkeiten zu berichten. Du kannst dir nicht vorstellen, was passiert ist, sagt Hendrik. Ich muss zwar heute Abend noch bis nach München reisen, aber ab übermorgen werde ich nur noch in den Regionalbahnen eingesetzt. Sabine versteht nicht genau, was er meint. Warum musst du denn dafür heute Abend nach München reisen? Fragt Sabine. Hendrik ist noch ganz durcheinander und sagt, ach so ja, morgen soll ein ICE von München nach Hamburg fahren und der Kollege hat sich eben krank gemeldet. Das heißt, ich übernehme noch diese eine letzte Fahrt und dann können wir endlich einen neuen Abschnitt gemeinsam als Familie beginnen. Sabine traut ihren Ohren nicht. Überglücklich fällt sie ihrem Mann um den Hals. Tränen laufen ihr über die Wange. Wann geht dein Zug nach München? Wir müssen ja noch deine Sachen packen. Ein letztes Mal. Sie grinste. Hendrik schaute auf seine Uhr. Es war jetzt 13.25 Uhr. In 3 Stunden würde sein Zug fahren. Er packte also seine Sachen. Wenn alles nach Plan lief, wäre er gegen 23.15 Uhr in München, konnte sich dann dort noch etwas im Hotel ausruhen und schlafen und würde morgen seine letzte Fahrt antreten. Er verabschiedet sich von seiner Frau und seinen Kindern. Wir sehen jetzt noch, wie Hendrik am Bahnsteig steht, nochmal einen Blick auf seine Uhr wirft und in den Zug einsteigt. Der nächste Morgen. Hendrik steht vorm Spiegel und zieht sich seine Arbeitsuniform an. Er begutachtet sich noch einmal im Spiegel. Dann geht er zum Münchner Hauptbahnhof, holt sich dort in einer Bäckerei noch zwei belegte Brötchen und einen Kaffee. Er meldet sich in der Leitzentrale zum Dienst, bekommt noch einmal kurze Instruktionen zum Fahrplan und begibt sich dann in den ICE 884. Wir sehen den Hauptbahnhof und wie die Leute zum Gleis gehen und in den ICE einsteigen. Hendrik startet die Fahrt. Kurz nach Fahrtbeginn schaltet er sein Mikro ein und begrüßt die Reisenden. Guten Morgen, ich bin Hendrik, Ihr Zugführer für heute. Ich wünsche Ihnen eine angenehme Fahrt. Er war innerlich schon zu Hause bei seiner Familie und freute sich auf den Neuanfang. Auch das wolkige Wetter und das bisschen Regen konnten seine Stimmung nicht herunterziehen. Unten am Bildschirmrand steht jetzt in weißer Schrift 10.25 Uhr, kurz vor Hannover. Hendrik schaltet erneut sein Mikrofon ein. Liebe Fahrgäste, in Kürze erreichen wir Hannover. Der Ausstieg ist in Fahrtrichtung links. Jetzt ist die Schrift unten Hannover 10.30 Uhr. Der ICE hält in Hannover. Wir sehen Menschen aus- und einsteigen. Es herrscht ein geschäftiges Treiben am Gleis. Als der Publikumsverkehr geregelt ist, fährt der Zug um 10.33 Uhr in Hannover los. Kurz nach der Abfahrt ertönt wieder Hendriks Stimme aus den Lautsprechern. Verehrte Fahrgäste, wir haben Hannover verlassen und werden jetzt nach Hamburg durchfahren. Unsere Fahrtzeit beträgt circa 1 Stunde und 15 Minuten. Ich wünsche Ihnen eine angenehme Fahrt. In circa 2 Stunden würde also Hendrik auch zu Hause sein. Er schaute sich noch einmal das Familienfoto in seinem Portemonnaie an, packte eins seiner belegten Brötchen aus, die Vorfreude auf Zuhause hatte ihn hungrig gemacht. Die Kamera fliegt durch die Zugabteile und bleibt bei einem älteren Ehepaar stehen. Man sieht, wie die ältere Dame den Kopf auf die Schulter ihres Mannes legt. Außerdem halten die beiden Händchen. Mein Gott, Walter, ich kann es kaum erwarten, dass wir gleich in Hamburg sind. Eine schönere Reise als diese hättest du mir niemals schenken können zu unserer Goldhochzeit. Die beiden schauen sich in die Augen. Walter antwortet: Wir waren das letzte Mal vor 51 Jahren dort, Elisabeth. Wird Zeit, dass wir uns mal ansehen, was Hamburg nach dem Wiederaufbau des Zweiten Weltkriegs aus sich gemacht hat. Glücklich und aufgeregt schauen die beiden aus dem Fenster ihrem Ziel entgegen. Dann kommt unten wieder die weiße Schrift, 10.57 Uhr, kurz vor Eschede. Und von nun an wird die Zeit am Bildrand einfach unten mitlaufen. Im ersten Waggon hinter dem Triebwagen gibt es ein rumpelndes Geräusch. Die Personen im Waggon werden unruhig, als die sehen, dass ein Zugrad zwischen zwei Sitzen hervorragt. 10.59 Uhr, man sieht den Zug von der Vogelperspektive. Dann fliegt die Kamera wieder in den ersten Waggon. Plötzlich schießt ein Gleisstück kurz vor der Tür aus dem Waggonboden und bohrt sich hoch bis an die Decke. Geschrei ist zu hören. Eine Mutter hält ihr wenige Monate altes schreiendes Baby fest im Arm. Die Kamera fliegt wieder aus dem Waggon und wir sehen den Zug wieder aus der Vogelperspektive. Der Zug trennt sich plötzlich. Der hintere Teil vom dritten Waggon schlägt auf einmal nach rechts aus und entgleist. Der Waggon schlittert gegen einen Brückenpfeiler. Wir sehen viel Qualm und Rauch. Die Kamera fliegt auf die einstürzende Brücke zu. Man sieht, wie Waggon 4 noch durch die einstürzende Brücke durchschießt und anschließend in einer Böschung landet. Der fünfte Waggon wird von der einstürzenden Brücke begraben. Ebenso 2 Männer, die unter der Brücke waren, werden von den Trümmern begraben. Die restlichen Zugteile schieben sich wie ein Zollstock zusammen. Blick ins Führerhaus. Hendrik bekommt Warnsignale angezeigt, da die Stromleitung der Waggons gekappt wurde. Er versucht, aus dem Führerhaus zu agieren und das Problem zu beheben. Urplötzlich begann der Triebwagen, in dem Hendrik saß, zu bremsen. Hendrik schlug mit dem Kopf auf das Führerpult. Er ist leicht benommen, als er die Augen wieder öffnet. Er ist kurz benommen und als er die Augen wieder öffnet, steht sein Triebwagen still. Er ist verwirrt und weiß nicht, was passiert ist. Plötzlich meldet sich eine Stimme aus dem Funkgerät vor ihm. »Hallo, können Sie mich hören? Ist alles okay bei Ihnen?« Hendrik drückt den Knopf, um zu antworten. »Hallo, ja, hier ist Hendrik, Dienstnummer 8752. Mir wurde Stromabfall angezeigt. Als ich versuchte, das Problem zu beheben, machte der Triebwagen eine Notbremsung. Warum, das kann ich Ihnen nicht sagen.« Stimme aus dem Funkgerät. »Okay, Hendrik. Geht's Ihnen gut? Sind Sie verletzt?« Hendrik. »Ich glaube, ich habe mich leicht am Kopf verletzt und mein linkes Bein tut etwas weh. Können Sie mir sagen, was passiert ist? Darf ich hier auf der Strecke aussteigen?« Stimme aus dem Lautsprecher. »Sie haben Ihre Waggons verloren. Es ist... Mein Gott, wie soll ich Ihnen erklären, was passiert ist?« Stille. Auf Hendriks Stirn bilden sich Schweißperlen. Er holt die orangene Warnweste aus einer kleinen Tasche seines Sitzes, atmet kurz durch und öffnet die Tür, um auszusteigen. Hendrik steigt aus und blickt sich um. Er sieht nichts. Er schaut in die Richtung, wo eigentlich die Waggons sein sollten. Aber da war nichts. Er packte sich mit beiden Händen an den Kopf. Er verstand gar nichts mehr. Wo waren seine Waggons? Jetzt sehen wir die Wohnung von Sabine und Hendrik. Sabine ist mit beiden Kindern in der Küche und backt einen Kuchen. Sie stellt auch eine Flasche von ihrem Lieblingswein in den Kühlschrank. Sie möchte heute Abend, wenn die Kinder im Bett sind, mit Hendrik anstoßen und ihr neues Leben feiern. In ihren Haaren trug sie noch Lockenwickler. Sie wollte so gut wie möglich aussehen, wenn Hendrik endlich wieder zu ihr nach Hause kommt, zu ihr und ihren gemeinsamen Kindern. Sie schaute an die große Uhr, die in der Küche über der Tür hängt. Es ist 11.37 Uhr. In etwa einer Stunde würde Hendrik zu Hause sein. Sie war so aufgeregt und fühlte sich wie vor ihrem ersten Date. Das Telefon klingelt. Sabine macht sich schnell die Hände an ihrer Schürze sauber, geht in den Flur und nimmt den Hörer ab. »Ja? Hier bei Familie Brick?« »Ach, du bist es, Moni. Du, ich habe gerade wenig Zeit. Hendrik kommt bald nach Hause und ich bin mitten in den Vorbereitungen.« »Ja, genau. Er macht heute seine letzte Fahrt.« »Nein, den Fernseher habe ich nicht an. Moni, ich habe jetzt wirklich keine Zeit, mir die Talkshows anzusehen.« »Was? Okay, tschüss.« Als Sabine den Telefonhörer auflegt, ist sie ganz blass. Sie steht noch ein paar Sekunden einfach nur da. Dann geht sie ins Wohnzimmer, holt die Fernbedienung und schaltet den Fernseher ein. Zu sehen ist Dagmar Berghoff. Eine Katastrophe ereignet sich, dessen Ausmaß noch nicht feststeht. Wenige Kilometer vor Eschede ist der ICE 884 Wilhelm Konrad Röttgen bei einem Tempo von etwa 200 km/h entgleist. Wie viele Tote und ob es Überlebende gibt, kann noch nicht genau gesagt werden. Wir schalten jetzt live vor Ort. Auf dem Fernseher sieht man jetzt Originalbilder von der Unfallstelle. Sabine schlägt die Hand vor den Mund. Sie weiß, dass Hendrik der Fahrer dieses ICE ist. Sie schaltet den Fernseher aus und rennt panisch zum Telefon. Sie nimmt das kleine, in Leder gebundene Buch, was neben dem Telefon liegt, und sucht sich einen Kontakt heraus. Dann wählt sie eine Nummer. Aber es baut sich keine Verbindung auf. Völlig fertig sinkt sie an der Wand in sich zusammen. Man hört, wie die kleine Emma weint. Dann wechselt die Szene wieder zu Hendrik, der mittlerweile zu Fuß über die Gleise Richtung Unfallstelle geht. Als er den Ausmaß der Katastrophe sieht, bricht er auf den Gleisen zusammen. Er vergräbt sein Gesicht in seinen Händen. Das Bild wird schwarz. Als das Bild wieder heller wird, sieht man wieder Originalaufnahmen von den Rettungsarbeiten. In schwarzer Schrift wird eingeblendet: Bis auf den Zugführer und einen Zugbegleiter verlor das ganze Personal ihr Leben. 194 Menschen überlebten diesen schrecklichen Unfall. 101 Menschen ließen an diesem Tag ihr Leben. Eschede, 3.6.1998. Ende.
Schwere Kost.
Ja, ist kein Dirty Dancing heute.
Kein Deutscher.
Nee, kein Deutscher. So, dann soll ich wohl, wa?
Mhm.
Gut, ich habe erstmal, ich hab echt überlegt, wie mache ich's. Und ich habe mich dazu entschieden, auch so ein bisschen beeinflusst von dem Wirecard-Film-Gedöns, was sie da veröffentlicht haben vor kurzem, das ähnlich zu machen. Das heißt, ich habe eine Mischung aus nachgestellten Szenen mit Schauspielern und echten Szenen, so als Halbdoku quasi das Ganze zu machen. Ich habe als Regie habe ich Werner Herzog. Das ist der Werner Herzog, der mit Kinski zusammengearbeitet hat und die Doku auch über ihn gemacht hat, der Aguirre, Wojciech, Fitzcarraldo und so weiter gemacht hat, der einer der größten deutschen Regisseure ist, die es überhaupt gibt. 2009 sogar von Time zu einem der einflussreichsten Menschen der Welt gewählt wurde, aber auch diverse Dokus gemacht hat. Unter anderem die Doku Grizzly Man 2005 über einen Tierschützer, der mit dem Bären zusammengearbeitet hat und dabei von einem Bär getötet und teilweise gefressen wurde. Begegnungen am Ende der Welt von 2007 über Menschen aus Alaska und die Doku Tod in Texas 2011 über die zum Tode Verurteilten in Texas. Da es hier wirklich um ein echt heikles Thema geht, braucht es einen sehr, sehr feinfühligen Regisseur und Herzog war der Einzige, der mir da eingefallen ist. Aus Deutschland zumindest. Als Erzählerin habe ich Claudia Urbschardt-Minguis. Der Name wird euch wahrscheinlich nicht viel sagen. Die macht aber unter anderem die Synchronstimmen für Angelina Jolie, Rosario Dawson, Jennifer Connelly. Sie ist Trailersprecherin und Dokusprecherin, unter anderem für die Deutsche Welle, Comedy Central. Sie macht Redaktionsbeiträge bei ZDF, ARD, Arte, Sat1, ProSieben, MTV, WDR und so weiter. Und seit 2014 spricht sie die Begrüßungsformel: Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Also die Stimme kennt ihr garantiert. Dann habe ich als Schauspieler Johannes Ludwig, das war der damals 97 bis 99 Vorsitzende des Vorstands der Deutschen Bahn. Der wird gespielt von Sebastian Koch, den kennt man aus Effi Briest oder Stirb langsam, ein guter Tag zum Sterben. Da hat er den Juri Kamarow gespielt. Dann haben wir Thilo von Madejski, das war der hauptangeklagte Ingenieur. Der wird gespielt von Ulrich Tukur. Der hat einiges gemacht, kennt man sicher, den Namen kennt man aber auf jeden Fall, denke ich. Der war unter anderem auch in dem großartigen Film Das Millionenspiel. Dann haben wir Roland Heinisch. Das war 92 bis 94 der Vorstand Technologie von Bundes- und Reichsbahn. Der wird gespielt von Ulrich Nöten. Der hat schon alles gemacht. Der war unter anderem in der Serie Deutschland 83. Da war er der General. Bei Der Untergang hat er mitgespielt. Also der ist ein sehr bekannter deutscher Schauspieler. Als Techniker habe ich Tim Sander. Den kennt man vielleicht noch aus GZSZ oder Verliebt in Berlin. Jörg Dittmann wird gespielt von Florian Stetter. Den kennt man aus Sophie Scholl, Die letzten Tage. Petting statt Pershing und SMS für dich. Und dann gibt es noch den Zugbegleiter. Den spielt bei mir August Diehl. Den kennt man unter anderem aus Tarantinos Inglourious Basterds. Das war der SS-Mann in der Kneipe. Bei den Budenbrocks hat er mitgespielt und bei 23 Nichts ist wie es scheint, war er die Hauptrolle, der Karl Koch. Ja, dass der Film, wie gesagt, ähnlich ist wie der Wirecard-Film mit Christoph Maria Herbst, habe ich schon erwähnt. Teilweise echte Szenen und Interviews, teilweise gestellte Szenen. Ich habe mich auch bewusst entschieden, nicht den eigentlichen Unfall nachzustellen, sondern ein Thema so zu bearbeiten, dass, wie ich es halt so machen würde, wenn ich sage, so als Auftrag bekommen würde, mach eine Filmdoku über diesen Unfall. Und ich habe mich halt eher der Frage nach der Schuld gewidmet. So, der Film beginnt mit der Tagesschau vom 3.6.1998. Susan Stahnke beginnt, guten Abend, meine Damen und Herren. Das habe ich übrigens 1:1 genauso geschrieben, wie sie es gesagt hat. Guten Abend, meine Damen und Herren, mindestens 100 Tote und über 200 Verletzte. Das ist die vorläufige Schreckensbilanz des schweren Zugunglücks in Niedersachsen. Die Rettungsarbeiten in der Kleinstadt Eschede bei Celle dauern zur Stunde noch an. Die Behörden befürchten, dass noch weitere Opfer in den Trümmern liegen. Es ist die schlimmste Bahnkatastrophe in Deutschland seit Jahrzehnten und zum ersten Mal ist ein ICE betroffen. Der ICE 884 Wilhelm Konrad Röntgen war auf dem Weg von München nach Hamburg, als am Vormittag in Eschede bei hoher Geschwindigkeit mehrere Waggons aus den Schienen sprangen. Sie prallten gegen eine Brücke. Die Ursache des Unglücks ist noch völlig unklar. Das Bild blendet um. Man sieht mehrere Aufnahmen der Trümmer und der Rettungsarbeiten. Es wird der Titel eingeblendet. Eschede, eine verhinderbare Katastrophe. Zu sehen ist der Feuerwehrmann Michael Besoke. Eine Erzählerin erklärt, dass der Ersthelfer nur 200 Meter vom Unfallort weg wohnt und als einer der Ersten dort war. Er berichtet, sie waren schon tot. Die Frau war eingequetscht zwischen diesen ganzen Waggonteilen. Und das Kind, das war, ich weiß nicht, in einem anderen Abteil oder einer Toilette. Jedenfalls griff die Frau da rein, griff nach diesem Kind. Dieses Bild habe ich immer wieder vor Augen. Das geht auch nicht aus dem Kopf raus. Ist ein Originalzitat, hat der Original so gesagt. Zu Bildern von der Unfallstelle erklärt die Erzählerin. Das Zugunglück von Eschede am 3. Juni 1998. 101 Menschen verloren an diesem Tag ihr Leben. 105 Menschen wurden darüber hinaus teilweise schwer verletzt. Bis heute sind die Menschen in der Kleinstadt noch erschüttert. Viele Helfer leiden unter posttraumatischem Stresssyndrom. Angehörige, die heute noch hier wohnen, leiden immer noch unter den Verlusten. Das Bild schwenkt um auf die Bahnzentrale in Berlin. Im Bild wird eingeblendet, nachgestellte Szene. Wir sehen einen etwas älteren Mann, etwa Ende 40. Er wirkt besorgt, sitzt an einem großen Schreibtisch. Eine Dame tritt ein. Herr Ludwig, Telefon, die Süddeutsche Zeitung möchte mit Ihnen über den Unfall sprechen. Ludwig nimmt das Telefon in die Hand, wir hören beide Seiten. Ludwig? Guten Tag, Herr Ludwig, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit nehmen. Sie haben sicherlich viel um die Ohren die letzten Tage und ich möchte Sie nicht allzu lange aufhalten. Ja, schon gut, wie kann ich helfen? Herr Ludwig, gab es bereits vor dem Unfall Probleme mit den Zügen des Intercity-Express-Programms? Tatsache ist, dass ja der ICE seit seiner Einführung weit über 1 Milliarde Zugkilometer gelaufen ist und es in all diesen ja nun wirklich enorm langen Laufzeiten überhaupt keine nennenswerten Probleme gegeben hat. Und insofern, sage ich noch einmal, stehen wir hier wirklich vor einem Ereignis, das uns natürlich tief betroffen macht, aber in der Entwicklung etwas völlig Neues darstellt. Die Erzählerin ist zu hören. Das sind Aussagen, die Ludwig nach der Katastrophe geäußert hat. Sie zeigen eines, eine absolute Unschuldserklärung. Nach so vielen Kilometern ohne Unfall kann sowas passieren. Es ist tragisch, aber Unfälle passieren nun mal. Dennoch sei der ICE extrem sicher. Doch die Opfer sehen es anders. Es wird ein Mann eingeblendet, der vor einem Gerichtsgebäude zur Presse spricht. Die Angeklagten sind nur Bauernopfer. Es geht mir nicht darum, dass diese drei Männer langjährige Haftstrafen bekommen. Schließlich hat die Bahn als ganzes Unternehmen versagt. Unser Leid kann dieser Prozess ohnehin nicht lindern. Wir wünschen uns nur Gerechtigkeit. Die Sprecherin ist erneut zu hören. Das waren die Worte von Heinrich Löwen, einer der 37 zugelassenen Nebenkläger bei dem Verfahren gegen drei Ingenieure, denen vor Gericht vorgeworfen wird, Hauptverursacher des Unfalls zu sein. Heinrich Löwen hat bei dem Unglück seine Frau und seine ältere Tochter verloren. Wie viele andere Nebenkläger und Mitglieder einer Selbsthilfegruppe, die Angehörigen der Opfer selbst organisiert haben, sehen sie sich alleine gelassen von Bahn und Staat. Drei Ingenieure wurden angeklagt, ehemalige Angestellte der Deutschen Bahn. Sie sollen nach Anklage die Hauptschuld tragen. Das aber sehen selbst die Nebenkläger anders. Erneut ist Heinrich Löwen zu sehen. Die Angeklagten sind nicht unsere Angeklagten. Wie kam es nun zu dem Unglück? Laut offiziellen Bericht lag es zum großen Teil an einer Verbesserung der ICE-Züge. In der Folge werden passende Aufnahmen vom Zug, von Reifen und so weiter gezeigt. Auch einige Simulationen sind zu sehen. Anfang der 90er Jahre wurden die Züge umgerüstet von sogenannten Monoblockrädern, also im Stück gegossenen Rädern, zu gummigelagerten Reifen. Die Monoblockräder waren aufgrund unterschiedlicher Abnutzung bei längerem Betrieb ein Grund für lautere Geräusche im Inneren des Zuges. Bahnvorstand Roland Heinisch an Bahnchef Dürr im September 1991. Bei meiner letzten Fahrt von Stuttgart nach Frankfurt saß ich im Bistroraum des Speisewagens. Das Dröhnen und Scheppern war so stark und so beängstigend, das nach meiner Einschätzung bei längerem Anhalten nicht nur mit großer negativen Reaktionen der Kunden und der veröffentlichten Meinung, sondern auch mit echten Schäden an Einrichtungen im Wagen zu rechnen ist. Es müssen sofort konkrete Abhilfemaßnahmen ergriffen werden. Ein unhaltbarer Zustand. Das Prestigeprojekt der Deutschen Bahn, der ICE, ist zu laut, die Fahrt nicht bequem. Die drei angeklagten Ingenieure waren es nun, die den Umbau auf die gummigelagerten Räder vorbereitet haben und deren Umsetzung planten. Thiele von Madejski, Volker Fischer und ein namentlichen in den Gerichtsunterlagen nicht genannter Ingenieur von ThyssenKrupp begannen die Tests mit einigen der neuen Reifen. Diese liefen aber nicht so erfolgreich wie erwartet. Zum einen erklärte Madejski, dass man noch längere Tests durchführen müsse, um die Sicherheit zu gewähren. Mindestens 2 Jahre wären noch notwendig, so sagte er Anfang 92. Gleichzeitig stellte man im Februar 92 einen Riss in einem der Räder fest, der gefährlich sein könnte. Doch im Sommer 92 wurden die Tests beendet. Die Erfahrung als ausreichend erklärt, die Reifen seien sicher. Im Herbst wurde der Einbau verabschiedet und so wurden die Züge auf die neuen gummigefederten Reifen umgebaut. Gleichzeitig wird intern festgehalten, dass die verkürzte Erprobung der gummigefederten Räder zu einem gewissen Risiko führe, wegen der fehlenden Betriebserfahrung, teilt von Madejski dem Bahnvorstand schriftlich mit. Doch dieses Risiko könne nach dem derzeitigen Kenntnisstand getragen werden. Ein Punkt, der hervorgehoben wird in der Entscheidung zur Einführung der neuen Räder. Diese sind kostengünstiger herzustellen als die Vollmetallräder. Diese Entscheidung, so könnte man argumentieren, steht im konkreten Widerspruch zu einem Grundsatzurteil von 1978. In diesem Jahr hat der Bundesgerichtshof in einem Grundsatzurteil klargestellt, wirtschaftliche Überlegungen bestimmen die Bundesbahn, die Schnelligkeit ihrer Züge bei möglichst niedrigen Kosten zu steigern. Je höher jedoch die Geschwindigkeit ihrer Züge sind, umso größer werden zwangsläufig auch die Gefahren für andere durch die Wucht des rollenden Materials. Wo sie das Risiko der Gefährdung anderer nicht nach menschlichem Ermessen sicher beherrschen kann, muss sie auf die Erweiterung und Verbesserung des Betriebes, etwa durch Erzielung höherer Geschwindigkeiten und damit eines Zeitgewinnes, verzichten. Die Einführung der Gummiräder war zu diesem Zeitpunkt nicht als gefahrlos belegt. Dennoch die Entscheidung zu treffen, die Räder einzubauen, damit die Passagiere angenehmer reisen können und dann auch noch Kosten in der Herstellung zu sparen, so sagen es auch die Nebenkläger, die der Bahn und deren Vorstand direkte Schuld zusprechen, war unverantwortlich und absolut widersprüchlich gegen dieses Urteil. Oder einfach gesagt, illegal. Doch Madejski war sich der Gefahr bewusst. Das folgende Gespräch zwischen Thiele von Madejski und dem damaligen Vorstand Technologie Roland Heinisch ist fiktiv, zeigt aber den Wissensstand der beiden Männer bei Einführung der Räder auf. Wir sehen ein Büro, in dem ein Mann auf einem Lederstuhl an einer Art Kaffeetisch sitzt. Er trägt einen schicken Anzug, wirkt hager, aber nicht abgemagert, gestresst, aber nicht nah am Burnout. Einfach ein schwer arbeitender Business-Typ. Es klopft an der Tür. Ein Mann tritt ein, der älter und deutlich arbeitender aussieht. Der Mann im Stuhl steht auf, geht lächelnd auf den Besucher zu. Ah, von Madejsk. Schön. Wie ist der Stand der Dinge? Und streckt ihm die Hand zu. Madejsk nimmt die Hand und lächelt ebenso. Ach, so weit, so gut, würde ich sagen, Herr Heinisch. So weit, so gut. Heinisch deutet auf einen freien Stuhl und setzt sich ebenfalls wieder. Also, wie ist es mit den Gummirädern? Madejsk nimmt Platz und atmet schwer durch. Die Sache ist diese. Die Reifen sind deutlich weniger stabil als die Vollmetallräder. Der Gummi ist anfällig, die Metallteile werden deutlich stärker belastet. Ja, die Züge laufen ruhiger, die Kosten sind deutlich geringer, aber die Gefahr durch einen Bruch eines Rades oder gar mehrerer Räder ist deutlich höher. Heinisch lehnt sich zurück und schaut nun eher angespannt rein. Das sind nicht die Nachrichten, die ich mir erhofft habe. Was gedenken Sie jetzt mit dem Team zu unternehmen? Dass die Vollmetallräder ausgedient haben, da sind wir uns doch weiterhin einig, oder? Die Führung verlangt mehr Komfort. Madejsk lehnt sich vor. Hören Sie, das ist mir bewusst, aber vergessen Sie nicht, dass in Dänemark und Schweden Züge aufgrund dieser Räder, die wir einbauen wollen, entgleist sind und man deshalb dort prüft, diese Räder nicht mehr zu verbauen. Die Gefahr ist real, Herr Heinisch. Fakt ist, um 100% sicher zu sein, müssten wir die Festigkeit durch laufende Kontrollen sicherstellen. Es müsste ständig Überprüfungen geben. Nur so könnte man sicherstellen, dass die Räder nicht unter der Last brechen. Heinisch steht auf, geht zum Fenster, wortlos. Dann dreht er sich erneut zu Madejsk um. Und was würde das finanziell bedeuten? Madejsk schaut enttäuscht. Sie vermuten es wahrscheinlich, aber die Kosten wären höher als die Alternative, weiterhin mit Vollmetallrädern zu bleiben. Die Szenerie wechselt wieder zu passenden Bildern zum Erzählern, zum Erzählten. 92 versicherten Madejsk und der damalige Vorstand Technologie Roland Heinisch, dass die Räder und deren Festigkeit durch laufende Kontrollen unterliegen. Es ständig Überprüfungen geben würde. Dadurch hätte man sicherstellen können, dass die Räder nicht brechen, es keine Unfälle dadurch geben würde. Diese Überprüfungen fänden nachweislich niemals statt. Durch Glück passierte aber kein Unfall, bis 1998. Doch selbst wenn die Kontrollen ausgefallen sind, die Katastrophe von Eschede hätte doch noch nicht passieren müssen, wenn man sich einfach an die geltenden Regeln gehalten hätte, die die Bahn sich selbst aufgestellt hat. Aber auch hier wurde aus Profitgier, aus Gründen des Geldes, wieder auf das Beste gehofft. Einmal zu viel. Wieder sehen wir eine Szene, bei der Szene nachgestellt eingeblendet wird. Zu sehen ist eine große Halle, in der etliche Züge, auch ICEs, aufgereiht sind. Wir sehen, wie ein Techniker an einem ICE arbeitet. Er holt ein Notizbrett hervor. ICE 884, Radreifen 1591, rumpelt laut. Er läuft den ICE entlang und bleibt bei einem Reifen des höher gelegten ICEs. Nee, Moment. Er läuft den ICE entlang und bleibt bei einem Reifen des höher gelegten ICEs stehen. Er nimmt ein kompliziert aussehendes Werkzeug zur Hand, in das das Rad eingespannt wird und von dem ein Kabel zu einem Laptop führt. Der Reifen beginnt sich zu drehen. So, das schauen wir uns dann mal an. Der Unruhestifter. Okay. Oh, 1,1 mm Rundlaufabweichung. Kein Wunder, dass das Ding rumpelt. Er nimmt ein Mobiltelefon in die Hand, ruft eine Nummer auf und wählt. Ja, hier ICE 884. Rad 1591 hat eine Rundlaufabweichung von 1,1 mm. Fast doppelt so viel wie zulässig. Außerdem wurde 8-mal unruhiger Lauf von Zugbegleitern gemeldet in den letzten paar Wochen. Entsprechend müssten wir den Reifen wechseln. Was? Ja, dann würden wir von den anderen 14 Zügen nicht alle schaffen heute Nacht. Ja, aber ist das nicht gefährlich? Ja, okay, dann machen wir das wohl. Der Techniker nimmt das Werkzeug ab, schaut noch einmal auf das Rad. Hoffen wir mal, dass es das schief geht und geht davon. Eine Einblendung folgt. 3. Juni 1998, Tag des Zugunglücks, 10.57 Uhr. Zu sehen ist eine dörfliche Umgebung, durchbrochen von einer Schiene. Plötzlich rast ein ICE-Zug durch das Bild. Es folgt ein harter Schnitt auf den Reifen eines Zuges, der sehr unrund läuft. Plötzlich explodiert der Reifen nahezu, und die Teile schießen in verschiedene Richtungen. Das Bild friert ein. Erzählerin: Etwa 6 Kilometer vor Eschede gab das untersuchte Rad 1591 nach. Nach knapp 2 Millionen Laufkilometern. Ein weiterer Fakt, der durch Untersuchungen herauskam, ist, dass der Reifen bereits 100.000 Kilometer mehr auf dem Buckel hatte als angegeben. Denn das Rad war bereits 100.000 Kilometer gelaufen, bevor der Wechsel eingetragen wurde. Dies hätte auch laut Vorgaben zu einem Wechsel führen müssen, hätte man die eigentlichen, tatsächlichen Laufleistungen beachtet. Ob es wirklich gewechselt worden wäre, bleibt fraglich, wenn man sich an der Untersuchung des Rades in der Nacht zuvor erinnert. Das Bild fährt weiter und schneidet ins Innere des Zuges. Ein etwa 30-jähriger Mann schaut verstört auf den Boden, in dem der Reifen steckt und ein großes Loch gerissen hat. Der Mann springt auf und läuft den Zug entlang, bis er einen Schaffner erblickt. Es ist etwas Schreckliches passiert! Der Schaffner dreht sich um. Oh, den Knall habe ich auch gehört, habe aber nicht gedacht, dass es gefährlich sei. Was ist denn passiert? Der Mann dreht sich um und zeigt dem Schaffner an, ihm zu folgen. Ich zeige es Ihnen. Das Bild friert erneut ein. Eine Einblendung folgt. 10.59 Uhr. Das Bild wandelt sich in eine Computersimulation und fährt auf das Loch und fährt zu dem Radsatz unter dem Zug. Dieses schlackert bedenklich. Die Erzählerin fährt fort und beschreibt die Simulation. Um 10.59 Uhr, kurz vor Eschede, löst sich der beschädigte Radsatz. Er wird durch die Wucht den Zug nach vorne geschleudert und löst in 50 Metern Entfernung des Zuges eine Weiche aus. Durch die Umstellung entgleist der Zug 884 Wilhelm Konrad Röntgen um 10.59 Uhr ab Wagen 3 vor einer Brücke. Wagen 4 wird gegen die Betonsäule der Brücke geschleudert und zerschellt. Die hinteren Wagen schieben sich wie ein Zollstock zusammen und entgleisen. An diesem Tag und den folgenden sterben 101 Menschen an Verletzungen durch den Unfall. 88 weitere werden teils schwer verletzt. Eine Katastrophe, die größte Katastrophe der Zugfahrt in Deutschland. Auch heute noch steht dieser traurige Rekord. Ein Schnitt folgt. Wir sehen eine Pressekonferenz. Echte Bilder. Zu sehen ist erneut der Wortführer der Selbsthilfegruppe Heinrich Löwen. Es wird eingeblendet, 3. Juni 2003. fünfter Jahrestag des Unfalls. Löwen spricht zur Presse. So zu tun, als sei das Unglück nicht vermeidbar gewesen, ist für mich eine Verhöhnung der Opfer. Viele Angehörige warten im tiefsten Inneren auf ein Wort der Entschuldigung. Erzählerin, es sollte noch 10 Jahre dauern, bis diese Entschuldigung kam. Dazwischen liegen etliche Verfahren, Zahlungen an Opfer, aber es gab nie eine Verurteilung. Nie wurde auch nur einmal gesagt, diese Fehler wurden gemacht, wir tragen Verantwortung. Der größte Schlag gegen eine Suche nach Verantwortung geschah am 8. Mai 2003. An diesem Tag wurde auf Vorschlag des Richters das Verfahren gegen die 3 Ingenieure eingestellt. Die Angeklagten zahlten je 10.000 Euro Entschädigung, gingen aber als unschuldig aus dem Verfahren, da eine schwere Schuld, sprich das Versagen der Vorhersage einer großen Gefahr durch die gesamten Fehler, die gemacht wurden, nicht nachweisbar seien. Es wurde stark kritisiert von allen Seiten. Dennoch blieb es dabei. Das Bild zeigt erneut Löwen, wie er neben einem Mann steht, der durch Einblendung als Bahnchef Rüdiger Grube vorgestellt wird. Das Datum ist der 3. Juni 2013. Grube spricht: Wir bedauern die Geschehnisse in Eschede zutiefst. Wir können den Unfall nicht ungeschehen machen, aber wir wollen uns für das entstandene menschliche Leid bei Ihnen entschuldigen. Dann reichen sich Löwen und Grube die Hand. Löwens Antwort: Auf dieses Zeichen der Menschlichkeit haben wir lange gewartet. Ende.
Ja. Heftig. Das war krass.
Ja.
Ich gehe mal davon aus, ich darf jetzt anfangen, meine Gedanken dazu zu äußern zu euch. Gut, fangen wir an mit Sub. Bevor ich anfange, ich finde es cool, dass keiner von euch in die Richtung von dem Film Unstoppable gegangen ist mit Chris Pine und Denzel Washington, dass das irgendwie so
mit auf dem brennenden Zug
gezogen wurde. Da hatte ich wirklich ein bisschen die Befürchtung, weil das, ja, hätte ich persönlich jetzt auch nicht so cool gefunden, wenn man das einfach dann so als Action-Thriller verkauft. Mhm. Von daher, gut. Sub, dass du hast ein Drama daraus gemacht, so hatte ich das Gefühl. Und ich fand's cool, dass du das versucht hast, so auch aus der Sicht dieser Familie zu erzählen, dass die Frau eigentlich nur will, dass ihr Hendrik wieder zu Hause ist und dass es die letzte Fahrt ist. Und ich meine, das baut das Ganze schon ganz gut auf, weil man weiß ja, es ist die letzte Fahrt, da muss dir irgendwas dann schief gehen, vor allem, wenn man sicherlich weiß, warum man in dieses Kino geht. Dann hast du noch ziemlich cool gezeigt, oder was ich ziemlich gut fand, wie schön es eigentlich im Zug war, dieses Leben der Leute, dieses alte Paar, das so glücklich darüber war, wieder mal reisen zu können. Und das, ja, zeigt auch so ein bisschen, wie ich fand, so die Ruhe vor dem Sturm, hat das nochmal ganz gut darauf hingewiesen. Dann, was ich extrem cool fand, war dieser Countdown, den du eingebracht hast. Weil das halt einfach nochmal so richtig viel Drama und aufbaute und ja auch Druck. Ich hatte jetzt, nachdem du das erzählt hast, vielmehr auch so das Gefühl von Spannung mit dabei. Das fand ich ziemlich cool. Auch, ich weiß jetzt nicht, ob das gewollt war, aber du hast da auch so ein bisschen das Anfang und Ende so quasi vom Leben gezeigt, so mit diesem alten Ehepaar und dann die Mutter mit dem Baby. Ich weiß nicht, ob das jetzt so gewollt war, aber ja, ja, war's, na klar. was ich ganz witzig fand, war, du hast erzählt, wie alles zerstört wurde. Und dann sagtest du, im Cockpit waren Warnsignale.
Das war tatsächlich so. Der hat das nicht mitgekriegt. Okay. Ja.
Okay.
Weil, weil wirklich dieser Zug ist ab Teil 3 ist ja quasi abgekoppelt worden. Und die haben vorne zwar einen Ruck gemerkt, aber nicht gemerkt, dass hinter ihnen alles explodiert und zusammenbricht. Und, weil der Zug ist mit 200 Sachen weitergerollt. Ne? Also der hat das wirklich nicht mitgekriegt.
Das ist heftig. Das ist zwar ziemlich antiklimatisch in dem Moment, aber zeigt auch nochmal, wie heftig das eigentlich ist, dass der einfach sich losgelöst hat und nichts davon gemerkt hat. Mhm. Und auch, das baut auch den nächsten Punkt auf, den ich aufgeschrieben habe, dass du das von so vielen verschiedenen Seiten gezeigt hast. Einmal von der Sicht, wie Hendrik dieses Ereignis erlebt hat, dieses Unglück, dann aus der Sicht von Sabrina.
Sabine.
Ja, genau. Ja, Sabine, genau, ich habe es hier aufgeschrieben. Ich habe Sapp geschrieben, aber dann aus der Sicht von Sapp, Biene und aus der Sicht von den Passagieren. Ich fand, du hast das ziemlich cool gemacht, alles in allem, weil es nicht nur, ja, ich sag, nicht nur ein Drama war, sondern auch sehr viel mit Spannung und die verschiedenen Gesichtspunkte mit eingebracht hast. Von Leuten, die vielleicht nicht direkt was damit zu tun haben, aber man hatte auf jeden Fall sehr gute Einblicke in das Gefühlsleben der Menschen, die mehr oder minder beteiligt waren.
Hm. Danke.
Bitte.
Soll ich kurz noch sagen, was ich zu Sapp habe?
Yes.
Ich fand's halt, erstmal Moritz Bleibtreu spielt ja sowieso alles mit, was irgendwie Drama ist. Der war ja zum Beispiel auch in RAF, den Andreas Bader gespielt und so. Das passt halt sehr gut, weil er halt auch sowieso einer der besten Schauspieler ist, die wir sowieso haben, und dass er auch so dieses Thema und diese Art von Filmen sehr gut kennt. Ich finde es auch schön, dass du das so typisch wie deutsche Katastrophenfilme gemacht sind, dass halt am Anfang das Drama in der Familie als Hauptaugenmerk steht, und du hast das ähnlich umgesetzt wie andere deutsche Katastrophenfilme. Da sind mir eingefallen Die Luftbrücke oder auch ein bisschen wie die Serie, ich weiß nicht, ob ihr die gesehen habt, hier Deutschland 83, 86, 89, die eben historische Ereignisse mit fiktiver Familiendrama-Geschichte verbindet, und das alles, das war halt sehr stimmig. Tatsächlich ist der ICE bei Hannover, fand ich sehr lustig. Du hast nämlich gesagt, Ausstieg ist in Fahrtrichtung links. Und ich bin mit dem ICE die Strecke schon öfter gefahren. Und ich meine, ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich meine, der Ausstieg ist immer links.
Glück
gehabt. Und dann ist mir noch aufgefallen, weil Manuel das alte Ehepaar auch erwähnt hat. Da musste ich sofort, weil der Anfangssatz war, mein Gott, Walter. Und ich hatte sofort Mike Krüger da sitzen mit seiner Gitarre und das Lied Mein Gott, Walter singen. Aber sonst war es halt auch echt, echt sehr schön umgesetzt, das Ganze.
Ja, danke.
Nur mein Gott, okay, Walter, dann streich das bitte. Das ist für alle, die das Lied kennen.
Mein Gott, Walter.
Mein Gott, Walter. Ja, gut.
Dann mache ich mal mit dir weiter, Matze. Und zwar, ich fand es echt richtig gut, dass du da eine Doku rausgemacht hast mit so einem investigativen Touch auch noch dabei. Ja, auch wie viel Hintergrundwissen du anscheinend recherchiert hast, das mit diesem Gerichtsbeschluss von 1978, die verschiedenen Räder, hast du das alles recherchiert? Oder?
Ja, das ist alles aus Gerichtsakten und so weiter. Also die Sachen, die ich aufzähle, auch diese Untersuchungen nachts mit den Rädern, das ist alles belegt. Das ist alles gerichtlich belegt, und das sind alles auch die Sachen, die eben als Kritikpunkte vorgebracht werden. Das ist,
ich gehe mal davon aus, dass dann auch diese 1,1 mm Rumlaufabweichung dabei waren.
Ja, das ist
alles. Das finde ich ziemlich cool, dass du da auch wirklich so viel Zeit investiert hast, um das auch wirklich sehr genau zu recherchieren. Ich meine, zu einer Doku gehört das, aber trotzdem, wir sind hier ein Filmpodcast. Also das jetzt fand ich das wirklich ziemlich nett. Nicht nett, sondern ziemlich gut, weil ja das Thema eigentlich von Sapp war und du dich trotzdem so voll da reingehangen hast. Dann, dass du diesen kompletten Versagensprozess erläutert und gezeigt hast, von diesem zu lauten Rad, dass das ausgewechselt werden musste, dass das aber dann hinterher so abgetan wurde, ja, das wird schon gehen. Und ja, dass du die Schuld dann nicht wirklich bei den Ingenieuren direkt gesucht hast, sondern gezeigt hast, dass die eigentlich nur Befehlen gefolgt sind, oder dass das Ganze, das Versagen eigentlich bei der Entscheidungsebene aus Profitgier ja stattgefunden hat.
Und da finde ich, sorry, wenn ich dich da nochmal unterbreche, aber da finde ich gerade das mit dem Madejsk, finde ich extrem krass, weil der wirklich dem Chef gesagt hat, ey, wenn wir die Räder einbauen, da ist eine Gefahr, wir müssen das vorher testen, bau die bitte noch nicht ein. Und er sagt, ja, das passt schon. Also das fand ich extrem krass, das war mir so auch nicht bewusst, dass der, und dann sitzt der eigentlich gesagt hat, lass es uns nicht machen, es ist zu gefährlich, der sitzt da auf der Anklagebank. Also fand ich wirklich echt, boah, Alter.
Ja, es ist aber leider immer irgendwie die Regel, dass wir ja auch bei diesem großen Börsencrash mit dem Häusermarkt in Amerika, da wurden ja auch die ganzen die ganzen kleineren Tiere eigentlich nur
ja.
dafür verantwortlich gemacht. Und am Ende war, glaube ich, nur einer irgendwie wirklich verurteilt worden. Aber gut, das ist jetzt auch ein anderes Thema. ich fand auch, wie gut, wie detailliert du das teilweise beschrieben hast mit diesen Leuten. Also, dass die hart arbeiten anhand der Kleidung und dass sie kurz vorm Burnout sind, die Haltung etc., dass du da auch wirklich Wert drauf gelegt hast, dass man stimmiges Gefühl für diese Personen bekommt, dass die eigentlich nur hart arbeitende Leute sind, die ihren Job richtig machen wollen. Und dass du das schichtweise aufgearbeitet hast, zuerst zu sagen, hier muss das überprüft werden, dann wird es überprüft und derjenige sagt, ey, wir können das eigentlich nicht machen, das muss getestet werden. Dann wird aber wieder weitergegeben und gesagt, ja, passt schon. Dann erst der Unfall und dann noch die Simulation und hinterher nochmal, wie das danach abgelaufen ist. Das fand ich auch sehr gut, dass du das so detailliert auch alles gezeigt hast und in einer sehr stimmigen Reihenfolge und auch dadurch sehr gut Spannung mit aufgebaut hast, obwohl es eigentlich nur eine Doku war. Auch der Übergang von Passagieren im Zug und dann zu der Simulation. Und was ich wirklich heftig fand, ist diese lächerliche Entschuldigung von 2013, dass das erstens so lange gedauert hat und dass es dann für die eigentlich nur in ein, zwei Sätzen so abgetan wird, war oder ist einfach nur extrem traurig und das Nachspiel mit diesen Gerichten und die fehlende Entschuldigung bis dahin eigentlich ja einfach nur eine absolute Farce für das Rechtssystem sind.
Ja, danke.
Ja.
Ich habe mir echt Mühe gegeben.
Also, genau, ich schließe mich erstmal in allen Punkten dem an, was Manuel gesagt hat. Ich fand das, mir hat das extrem gut gefallen, dass du weit vor dem Unglück angefangen hast mit der Doku, also zeitlich gesehen, ne, mit den Ingenieuren und der Entwicklung der Räder und warum überhaupt der Gedanke kam, andere Räder zu entwickeln, ne, also dass er da selber mit dem Zug gefahren ist und aber auch, dass es zeitlich gesehen nach dem Unfall ziemlich lang noch, also ne, bis 15 Jahre danach hast du ja dann noch die Doku weiterführen lassen. Das fand ich sehr gut, weil oft ist die Doku ja, eine Doku immer ja nur auf das Geschehenes begrenzt und das war wirklich, also das ist sehr informativ und ich glaube, wenn man sich für so ein Thema interessiert, dann will man ja auch so viel wie möglich Infos vor, nachher, währenddessen. Und was ich auch total gut fand und ich glaube, dass es auch beim Zuschauen einfach nochmal so ein bisschen Interesse weckt, ist, dass du so Szenen mit Schauspielern dann nachgespielt hast. Also, dass du nicht nur irgendwie Bilder eingeblendet hast, wo dann Overvoice drüber war und erklärt hat, sondern einfach, dass auch diese Szenen nachgestellt wurden. Fand ich mega. Und so wünscht man sich ja eigentlich eine Doku, ne? Dass man wirklich eine Doku guckt und also alle Infos, die man braucht, auf einmal hat und nicht fünf gucken muss, um irgendwie, also mega, und dass du dir da so die Zeit genommen hast und da so tief in das Thema reingegangen bist, möchte ich mich einmal für bedanken bei dir. Finde ich auch richtig gut. Ja. Echt, ich fand's richtig gut.
Danke, danke.
Ja, also auf jeden Fall war das eine Doku, die ich mir sehr, sehr gerne angucken
würde.
Und
genau.
Ich muss sagen, durch die beiden Filme, die ihr jetzt so vorgestellt habt, habe ich echt Interesse dann wieder auch mehr zu, ja, mir die Doku anzugucken,
ja,
was die denn geben würde.
Es gibt natürlich Dokus dazu. Ja, ne? Also,
ja klar, aber nicht die Matze-Doku.
Nee, die nicht.
Ja, tatsächlich leider nicht so umfangreich, ne? Wie ich schon sagte. Also von Zeitstrahl her, das ist ja dieses Vorher und Nachher nochmal, mega gut.
Ja, ich bin ein bisschen sprachlos, danke. Und
ja, wir haben zu danken.
Ja.
Ja, damit sind wir am Ende unserer ersten 6 Folgen. Das heißt, ihr könnt jetzt nochmal abstimmen, wer den besseren Eschede-Film gemacht hat, 2 Wochen lang. Und danach gibt es dann die Auflösung. Wo wir dann gucken, wer hat die ersten 6 Bildungen die meisten Punkte abgesahnt.
Yay.
Bevor wir dann in die zweite Runde eintreten und dann eben wieder von vorne anfangen mit dem Sequel, das niemals hätte sein dürfen. Aber vorher, wie gesagt, gibt es diese Folge mit der Auflösung und hoffentlich auch mit Meinung. Ihr könnt uns gerne zu allen Folgen irgendwie Meinungen schicken, per E-Mail gerne an unumgeschrieben@gmail, per Facebook, per Instagram, wie ihr das möchtet. Ist alles unten verlinkt. Gerne auch über unser Discord. Ich habe es jetzt erwähnt, Manuel. wir haben auch ein Discord. Da freuen wir uns auch, wenn da ein paar Leute sich einfinden. Wir werden da auch gerne mit euch zusammen diskutieren und reden und auch einfach nur quatschen und so. Und ja, wie gesagt, ich bin sehr gespannt, wie die Meinungen sind. Und deswegen hoffe ich, dass wir auch ein paar Meinungen gesammelt haben und gesammelt werden. Und dann geht es wieder los mit Filmen und das eben in 4 Wochen. Und da kündigen wir schon mal das Sequel an, das niemals hätte sein dürfen. Wer hat es ausgesucht? Der erste Film von mir. Und zwar habe ich das großartige Kino-Super-Mega-Film, wo ich jetzt schon kotze, weil ich es gerade am Schreiben bin und denke so, Alter, boah, ist das furchtbar. Und zwar nehmen wir uns Speed 2 Cruise Control vor und schreiben den neu. Erst gibt es einen Bus, dann gibt es ein Boot, als nächstes ein Schiff oder ein Flugzeug oder
eine Dreirad.
Station. Keiner. Dreirad wäre auch schön, ja. Nee, ja, mal gucken, wie wir das besser umsetzen werden und hoffentlich kriegen wir es besser hin. Sapp und ich sind da dran, glaube ich, ne?
Ja, so richtig.
Warte, ich erwarte von dir eine Star Trek-Adaption davon.
Natürlich, genau. Wir können nicht mehr bremsen. Warp-Antrieb 9,8. Verdammt, ja. Oh Mann. Ja, gut. Bis dahin, habt ihr noch was, was ihr loswerden wollt?
Matze, wie werden wir denn, wie kann man uns denn über die Brieftaube erreichen?
Habe ich nicht gesagt. unumgeschrieben@gmail.de.
Nee, Brieftauben com, an com, E-Mail-Adresse. Com. Okay, das wird schwer.
Postfach Taube 1. Nein, ist auch unten alles verlinkt, wo ihr uns findet und anschauen und zuhören und was auch alles. Ne?
Anschauen nicht.
Nee, anschauen nicht. Ja, doch, die Instagram-Bilder, ne?
Ja, okay. Kann man gelten lassen.
Ja, da sind nicht wir zu sehen, sondern lustige Fotos, die ich mache, wenn ich mit dem Hund spazieren gehe, aber es ist ja auch was. Also.
Ist zwar was anderes. Auf jeden Fall schöne Hundebilder gehen immer.
Ich nutze das Internet aus, weil ich den Hunde zeige und dann rennen die sowieso alle zu uns. Und dann hören sie unseren Podcast, weil sie Hunde mögen. Perfekt.
Wahnsinnsplan.
Ja, besser geht's nicht.
Ja, wie gesagt, wollt ihr noch was loswerden?
Nö.
Ich bin mal echt gespannt, wie das sein wird, wie die Zuhörer für uns abgestimmt haben, für welche Filme. Ja, ich bin wirklich mal gespannt. Und vor allem, was wir uns noch ausdenken, weil wir haben uns, glaube ich, noch nicht dazu entschieden, was denn am Ende gemacht wird für diese Punkteauswertung, wer gewonnen hat, was derjenige bekommt oder nicht bekommt oder was wir da machen. Wollten wir auch noch drüber quatschen.
Das werden wir dann auch tun in Folge 6. Vielleicht haben wir ja ein paar Ideen gekriegt von unseren Zuhörern, was wir denn, ne? Haben wir ja auch schon ein paar Mal aufgerufen zu. So ist nicht. Ja, und sonst würde ich sagen, dann
gut Holz. Hau mal rein.
So. Ja, also wert.
Ja, gut Holz, okay.
Waldmannsheil.
Ja, Petri Heil auch. Dies.
Ja, Glück auf.
Ja, Glück auf. I understand. And Dorothy Dalton, a Spanish queen, why she shook a wicked tambourine, dancing at that moving picture. Oh,